Durch meine Tätigkeit als Pastor bin ich in den Jahren ein wenig rumgekommen in Deutschland, bin einige Male umgezogen, habe mich vielfältig eingebracht in Gemeinden und ja, habe einige Gemeinden kennengelernt. Und ich habe immer wieder festgestellt, so in Kleingruppen, in Hauskreisen, dass Leute eine unheimliche Sehnsucht danach haben, mehr zu erleben von Gott, mehr Wunder zu erleben, wie sie im Neuen Testament stattgefunden haben. Leute sagen dann, oh, wäre es nicht schön, wenn wir wieder so Wunder erleben könnten und Kraft hatten, wie in der Apostelgeschichte, wie bei den Aposteln. Und wir fahren heute fort mit der Reihe, mit unserer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte und kommen zu Kapitel 5. Und da begegnet uns das dritte große Wunder in der Apostelgeschichte. Aber es ist ein Wunder, das wir nicht wollen. Ja, es ist das dritte große Wunder, das Gott tut, aber es ist etwas, was wir nicht wollen in unserer Gemeinde. Wir wünschen uns dieses Wunder nicht. Wir wünschen uns, dass Menschen zu uns kommen, dass sie zufrieden sind, dass es ihnen gut geht, dass sie heil werden, dass sie in unserer Mitte aufgehen, dass sie erbaut werden. Und das, was wir in diesem Text lesen, das wollen wir eigentlich nicht. Dieses Wunder passt nicht so richtig zu uns. Es passt nicht zu unserem Anliegen. Wir wollen es nicht. Es macht uns sogar betroffen. Und ja, so auf jeden Fall der erste Eindruck. Lasst uns einfach mal zusammen den Text betrachten. Apostelgeschichte, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Ein Mann aber mit dem Namen Hananias und seine Frau Sapphira verkauften einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich aber, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau hinein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr: Sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach: Ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Und da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Dies ist nun der erste Text in der Apostelgeschichte, der uns über Sünde in der ersten Kirche berichtet. Es hat Sünde schon vor Pfingsten oder nach Pfingsten gegeben in der ersten Gemeinde, aber hier wird uns das erste Mal darüber berichtet. Und wir sehen zuvor, in den Kapiteln zuvor, dass es der Kirche relativ gut ging. Menschen waren zusammen, sie haben harmonische Gemeinschaft, sie sind ein Leib und eine Seele, sie erleben den Heiligen Geist, sie erleben Gottes Kraft und sein Wirken. Viele kommen zum Glauben, es passieren Wunder Gottes und jetzt passiert wieder ein Wunder, aber eins, womit keiner gerechnet hätte. Es ist ein Strafwunder, sagen manche. Manche sagen auch, es ist ein Normenwunder. Darauf werde ich später eingehen. Diese Bezeichnung trifft es nämlich besser. Ein Wunder aber, das Menschen für ihre Taten belangt. Und was begegnet uns hier für eine Sünde, die Hananias und Sapphira sich leisten? Es ist Heuchelei oder Lüge. Nicht die schlimmste Sünde, würden viele von uns sagen. In allen Gemeinden, in der gesamten Geschichte, in der gesamten Kirchengeschichte hat es Heuchelei und Lüge gegeben in Kirche. Manchmal wurde sie aufgedeckt, manchmal wurde sie erst aufgedeckt, wenn jemand verstorben war, manchmal wurde sie nie aufgedeckt, weil sie so gut gemanagt war. Aber gelogen und geheuchelt haben Leute immer schon. Und das ist auch der Grund, warum uns dieser Text so herausfordert. Er macht uns betroffen, er fordert uns heraus, weil wir uns die Frage stellen, warum leben noch so viele bei uns? Warum sind so viele noch nicht tot in der Gemeinde? Weil wenn das üblich wäre, dann müsste ich vielleicht auch schon tot sein. Also wenn das Gottes übliches Handeln ist in seiner Gemeinde, dann wären ja viele von uns schon tot. Warum leben wir überhaupt noch? Lass uns näher hinschauen, warum sich das so ereignet hat und was diese beiden falsch gemacht haben und warum Gott so handelt. Wir gehen davon aus, erstens, dass dieser Mann Hananias jemand war, der Verantwortung hatte in dieser frühen Kirche. Im Neuen Testament ist es so, Menschen, die wichtig sind, werden namentlich erwähnt. Unwichtige Personen werden häufig nicht namentlich erwähnt. Im Kapitel zuvor wird Barnabas erwähnt. Er geht mit gutem Beispiel voran. Er war eine Säule der ersten Gemeinde. Und jetzt wird Hananias hier erwähnt. Und es ist davon auszugehen, dass er wahrscheinlich nicht jemand war, der irgendwie neu in die Kirche dazugekommen ist und nicht wusste, wieso die Regeln in der Gemeinde sind und erstmal einen Mitgliedschaftskurs besuchen musste, sondern er war jemand, der in Verantwortung war in dieser Kirche. Und wir wissen anhand der Heiligen Schrift, dass für Menschen, die Verantwortung haben in einer Kirche, andere Standards gelten. Der Herrenbruder Jakobus sagt, nicht jeder von euch, meine Brüder, soll Lehrer werden, da wir doch wissen, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. An einer anderen Stelle im Lukas-Evangelium, da geht es nicht primär um Leiterschaft, aber es trifft trotzdem ein Stück weit den Kern. Da heißt es, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Also jemand, der in Leitungsverantwortung ist, der Einfluss hat auf das Wohl der Gemeinde, bei dem schaut Gott genauer hin. Und so ist es hier bei Hananias. Und was genau ist hier passiert? Viele in der ersten Gemeinde verkauften all ihren Besitz und brachten den Erlös zur Verwaltung zu den Aposteln. Sie legten den Aposteln das vor die Füße. Also das heißt, sie übergaben den Aposteln das zur Verwaltung. Sie sollten darüber verfügen. Und diese Gemeinde ist mittlerweile relativ groß. Es gab viele Bedürftige, es gab arme Menschen. Und diese ersten Christen, die so ein Herz und eine Seele waren, sie schafften damit eine Art Sozialsystem, ein gemeindliches Sozialsystem. Die wenig hatten, sollten durch die anderen mitversorgt werden, die viel hatten. Und Hananias, er verkauft nun auch seinen Besitz und das schlägt den Apostel aber einen Teil seiner Einnahmen. Er und seine Frau waren wahrscheinlich zu geizig. Es ist nicht gut, geizig zu sein, aber letzten Endes wäre es okay gewesen. Er hätte das Ganze nicht verkaufen müssen. Das Ganze, das sehen wir hier im Text, ist etwas Freiwilliges gewesen. Ich habe das schon mal in einer Predigt gesagt, Karl Marx hat mal gesagt, die ersten Christen waren Sozialisten, weil sie das Privateigentum verurteilten und alles gemeinsam besaßen. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Im Sozialismus, ich komme aus dem Sozialismus, da war nichts freiwillig. Da durftest du nichts haben, da konntest du nichts besitzen. Diese Männer und Frauen, dieses Ehepaar, sie mussten es nicht tun. Es war freiwillig. Sie wurden nicht gezwungen, irgendwas zu verkaufen, sagt Petrus. Er sagt zu ihm, du hättest den Acker behalten. Du hättest auch mit dem Geld machen können, was du willst. Es war freiwillig. Niemand war gezwungen, irgendwas zu verkaufen. Niemand wurde gezwungen, in eine komische Situation gezwungen, wo er sich unwohl fühlte, wo er lügen musste. Das war nicht, die Apostel hätten sie nie da reingebracht. Und es ist auch keine Sünde, das Geld zu behalten. Die Sünde war, dass sie logen. Hananias wollte Teil der Gemeinschaft sein und er schätzte das Ansehen bei den Menschen. Er wollte sich einen großen Namen machen. Wenn man alles verkauft hat und viel Geld eingebracht hat, dann war das ja schon etwas, was sehr geschätzt wurde von Menschen. Das war etwas, was sehr anerkannt wurde. Man wurde bewundert. Man wurde bewundert von den Leuten. Ne? Und er genießt das, also lügt er einfach. Ja, er kann das Geld noch für andere Dinge gebrauchen und er will die Anerkennung der Menschen, also lügt er, unterschlägt einen Teil und versucht den Leuten was vorzuschwindeln. Er gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist. Ja, also er will beeindrucken und dafür schwindelt er. Und wir sehen hier auch, er meint, er könne sowas einfach machen, also Menschen betrügen, und er weiß, normalerweise müsste er wissen, dass Gott das sieht, er macht es dennoch. Und dann sagt Petrus zu ihm, warum hast du dein Herz vom Satan erfüllen lassen? Also wir sehen hier, dass Hananias nicht mit ganzem Herzen bei der Sache ist. Sein Herz ist nicht erfüllt allein mit Christus, sondern in seinem Herz ist Platz für den Mammon, ist Platz für Habsucht, ist Platz für Geltungsdrang, ist Platz für, was weiß ich was, für verschiedene Bedürfnisse und Sehnsüchte. Und er kennt eigentlich die Regel, er ist Teil der Gemeinde, er weiß, wie er sich zu benehmen hat, und er gibt trotzdem dem Feind Raum in seinem Herzen. Er folgt Impulsen des Feindes, die er in sein Herz gegeben hat. Und das ist etwas, was uns alle betrifft. Es ist etwas, was uns alle herausfordert, weil wir alle stehen in der Gefahr, das zu tun. Wir alle stehen in der Gefahr, dem Feind Raum zu geben in unserem Leben. Wir alle stehen in der Gefahr, feindlichen Impulsen nachzugehen. Impulsen, die nicht gut sind, die verlockend sind, die vielleicht unseren Vorteil in sich bergen, aber eigentlich schädlich sind für uns und für unser Umfeld. Und wenn wir diese Impulse bekommen, dann ist es natürlich unsere Sache, darauf einzugehen. Aber es ist einfacher, nicht darauf einzugehen, wenn unser Herz ganz erfüllt ist von Christus. Wenn Christus alles ist, was wir haben, dann werden wir feststellen, dass Christus alles ist, was wir brauchen, ja, hat jemand mal gesagt. Und dann wirst du das andere Zeug nicht brauchen, wenn dein Herz erfüllt ist von ihm. Bei Hananias ist es anders. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 13, 24 bis 30 wird uns von dem Gleichnis vom Unkraut im Weizen berichtet. Kurzes Gleichnis, Jesus erzählt es seinen Jüngern, und da heißt es in Vers 25, als aber die Leute schliefen, kam der Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Also das Reich Gottes, sagt Jesus, ist wie ein Weizenfeld. Jesus ist der Sämann, er ist der Landwirt, er sät den Weizen aus. Der Weizen, das Evangelium geht in den Menschen auf, das Reich Gottes wächst, und dann kommt der Feind und sät unter die Menschen Unkraut, unter dem Weizenfeld Unkraut im Reich Gottes. Und das Unkraut geht auch auf im Reich Gottes, in seiner Gemeinde. Es gibt Menschen in Kirche, die kommen regelmäßig, die kennen die Regeln, die wissen, wie man sich zu benehmen hat in einer Gemeinde. Sie wissen, wie man sich kleidet, sie wissen, wie man redet. Aber eigentlich ist Unkraut in ihrem Herzen, weil sie dem Feind Raum geben. Und normalerweise sagt Jesus hier in dem Gleichnis, er lässt einfach das Unkraut mitwachsen, und dann am Ende der Zeit, er reißt das Unkraut nicht raus während der Zeit, während die Ernte wächst, weil er sagt, Gnade vor Recht, ich gebe dem Ganzen Zeit, aber am Ende der Zeit, da werden diese beiden Dinge voneinander getrennt, Unkraut und Weizen. Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie es läuft. Aber hier in der Apostelgeschichte reagiert Gott sofort. Und das ist eigentlich untypisch. Es ist untypisch, das sehen wir normalerweise so nicht mehr im Neuen Testament. Das erleben wir in diesem Ausmaß nicht mehr, auch gegenwärtig nicht. Deswegen leben wir auch noch alle. Heute lässt Gott Gnade vor Recht ergehen. Er gibt Menschen Zeit. Und zumal natürlich solche Wunder uns auch als Gemeinde in gewisse Konflikte bringen würden. Also wenn wir ständig irgendwelche Leichen hier raustragen müssten, das würde natürlich auch gewisse Konflikte mit der Justiz bringen, sage ich mal so. Ne? Also was hier passiert, ist untypisch. Es ist untypisch. Sowas sehen wir normalerweise nicht. Aber hier offenbart Gott Petrus durch den Heiligen Geist etwas. Er offenbart ihm, dass etwas nicht stimmt. Und Petrus stellt Hananias zur Rede, und dieser fällt zu Boden. Er wird nicht ohnmächtig, sondern er stirbt. Er wird begraben. Und nicht Petrus hat ihn das Leben genommen. Petrus hat auch kein Todesurteil über ihn ausgesprochen. Gott ist es, der das Todesurteil über ihn ausgesprochen hat. Gott, das sagt dieser Text indirekt auch, Gott ist der Herr über Leben und Tod. Gott gibt dem Tod ein Datum. Das sehen wir ja zum Beispiel auch im Gleichnis vom reichen Kornbauern. Da macht sich der reiche Kornbauer, er fährt ja da diese Rekordernte ein und denkt sich, ha, jetzt werde ich mein Leben lang chillen, werde mir eine Flasche Wein aufmachen und mein Leben genießen und nichts mehr Gescheites machen. Und dann meldet sich Gott bei ihm sehr unfreundlich und sagt, du Dummkopf, du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir fordern. Also du bist quasi untauglich für mich. Ja, wenn du nicht mehr bereit bist, dich irgendwie einzubringen, dann werde ich dein Leben von dir fordern. Also da gibt Gott wieder jemandem ein Todesdatum. Und häufig haben wir das Gefühl als Christen, der Tod ist etwas, was Gott irgendwie als Macht gegenübersteht. Ja, wir haben auf einer Seite Gott und auf der anderen Seite haben wir den Tod und den Feind. Aber tatsächlich ist es so, dass Gott über den Tod verfügt. Es ist Gottes Werkzeug, um dem Menschen Grenzen zu setzen. Und irgendwann mal erreicht er uns alle. Aber es ist auch nicht gewollt, dass wir hier ewig leben auf diesem Planeten. Das ist nicht der Sinn. Das ist nicht der Ursprungsgedanke Gottes. Aber das ist ein anderes Thema. Also Hananias stirbt. Und dann, ein paar Stunden später, drei Stunden später, kommt die Frau. Sie hat kein Handy, hat kein Messenger, kein WhatsApp. Er konnte sie nicht informieren. Sie wusste nicht, was los war. Aber, weil er ja der Haupttäter war, hat sie die Möglichkeit, das ganze Ding nochmal gerade zu biegen. Petrus stellt ihr eine Frage, auf die sie antworten kann. Er sagt, stimmt das wirklich, was dein Mann behauptet hat? Und sie nutzt die Chance nicht und lügt ebenfalls. Und sie stirbt ebenfalls und die jungen Männer kommen wieder rein und denken sich, meine Güte, was ist heute hier los? Schon wieder eine Leiche, die wir verscharren müssen. Okay, und sie nahmen sie mit und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam, dann heißt es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Es kam ein Schaudern über die ganze Gemeinde und alle, die das hörten. Und hier ist jetzt etwas sehr interessant. Wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, ne, und die Apostelgeschichte, dann redet Lukas immer nur von Christen, von Brüdern und von Gläubigen. Lukas gebraucht nicht das Wort Gemeinde, nicht das Wort Ekklesia. Hier gebraucht er das erste Mal das Wort die Gemeinde, die Ekklesia. Vorher sprach er von Christen, Brüdern, Gläubigen, Glaubenden und jetzt auf einmal redet er von der Gemeinde. Und deshalb sagt man, wir haben es hier mit einem Normenwunder zu tun. Gott gibt der Gemeinde klare Normen. Er statuiert ein Exempel in dieser frühen Kirche, das ein Zeichen ist für die Kirche danach und auch für uns heute, wie man sich zu verhalten hat im Haus Gottes, in der Gemeinde. Er macht das mit aller Deutlichkeit klar, dass gewisse Normen gelten in einer Gemeinde. Und dann, als das sichtbar wird, ja, dass das keinen Platz hat, Falschheit, Lüge, Heuchelei, ab dann, sagt Lukas, kann er von der Gemeinde reden, weil hier ist jetzt Ordnung eingetreten. Es war mit der Keule, aber alle haben es verstanden, wie es zu laufen hat. Und auch wir heute sehen, ist eine gewisse Ernsthaftigkeit sollte drin sein, wenn es um die Gemeinde geht. Ich weiß, ihr Lieben, die Gemeinde ist manchmal für uns natürlich sehr wertvoll. Man ist gerne in unserer Mitte und man schätzt die Geschwister. Aber manchmal ist die Gemeinde auch recht ein schräger Haufen. Du denkst ja, so viele verrückte Leute in dem Laden, muss ich mir das antun mit denen manchmal. Aber für Gott ist Gemeinde eine Größe. Für Gott ist Gemeinde etwas Besonderes. Es ist wichtig. Für ihn hat Gemeinde eine Relevanz. Ja, auch wenn wir das häufig nicht so sehen. Für ihn ist es was Heiliges. Und wir sehen das auch an einer Stelle, die wir auch in den nächsten Wochen noch betrachten werden. Ich liebe diese Stelle in der Apostelgeschichte 9, auf die wir noch kommen werden, in Vers 4. Da sagt Jesus zu Saulus von Tarsus, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und in der Apostelgeschichte heißt es eigentlich, er verfolgte die Menschen des christlichen Glaubens. Das hat er sich so gedacht. Also ich verfolge Christen. Und jetzt trifft er Jesus und Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Und ab dann sehen wir Folgendes bei Paulus Er redet nicht mehr von Christen, er nennt sie nur noch die Heiligen. Weil er merkt, diese Gruppe, die kann ich nicht einfach antasten. Diese Gruppe ist besonders, die ist wichtig für Gott. Er identifiziert sich mit ihnen. Ja, er sagt, warum verfolgst du mich? Ja, und das dürfen wir mitnehmen heute Morgen, ihr Lieben. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen zum Abschluss. Ananias und Saphira haben von Gott eine Verantwortung für die Gemeinde bekommen, in erster Linie Ananias. Aber er wollte Prestige, er wollte Anerkennung und er wollte gleichzeitig sein Geld behalten. Er wollte den Gemeinde etwas vorschwindeln. Also Loke einfach. Und Gott gibt dieser Gemeinde ein Zeichen. So geht es nicht. So kann man sich in einer Gemeinde nicht benehmen. Und er macht eine klare Ansage in dieser Gemeinde. Und wir wissen heute, dass diese Regeln immer noch gelten, aber heute lässt er Gnade vor Richter gehen. Es ist eher vielleicht etwas, was, naja, einmalig ein Stück weit in der Geschichte war. Vielleicht auch nicht. Also ich habe meine persönliche Theorie, ich hatte mit Simon auch darüber geredet. Ich glaube auch, dass wir wünschen uns zwar Gottes Wirken sehr stark, aber ich glaube ganz persönlich, das ist meine persönliche Meinung, dass wenn wir Gottes Wirken ganz stark in unserer Mitte haben, Gottes Kraft ganz stark in unserer Mitte haben, dann glaube ich auch, dass wir Gottes reinigende Kraft in unserer Mitte haben. Ja, es gibt auch andere Seiten Gottes. Gott ist nicht immer nur der, von dem wir uns wünschen, dass er das ist. Also wir haben immer sehr Vorstellungen, Gott ist nur Liebe. Er ist nur Liebe, ja. Aber Gott hat eine anspruchsvolle Liebe. Er hat auch Ansprüche an uns. Das Evangelium ist Zuspruch, aber es hat auch einen Anspruch an uns. Und wenn wir Gottes Kraft erfahren, dann werden wir auch seine Zurechtweisung erfahren. Und das ist etwas, was man auch vor Augen haben muss. Ja, und dieser Text fordert uns auf, echt zu sein untereinander. Echt zu sein unter den Geschwistern. Liebevoll zu sein, aufrichtig zu sein, ja, echt authentisch zu sein. Und das dürfen wir heute aus diesem Text mitnehmen. Amen. Ich würde jetzt sofort auch überleiten zum Abendmahl und Martin hat mich darum gebeten, denn im Abendmahlstext gibt es tatsächlich auch eine Stelle, die einen ähnlichen Charakter hat wie diese Stelle von Ananias und Saphira, die auch vielen Christen Unwohl bereitet. Und zwar sagt Paulus, dass wir nicht unwürdig am Abendmahl teilnehmen sollen und deshalb sind auch einige unter uns entschlafen oder krank. Also entschlafen, tot oder krank. Und was meint er damit? Ich hatte vor einiger Zeit einen Anruf bekommen von einer Frau. Und sie sagte, sie lebt in Unvergebenheit mit einem Mann. Sie kann ihm nicht vergeben. Schon seit vielen Jahren nicht. Und ich habe ihr gesagt, das ist keine Option für dich. Also es ist nicht so, dass du die Freiheit hast, als Christ in Unvergebenheit zu leben. Ja, sagt ja, aber sie kann es nicht und deshalb nimmt sie auch nicht am Abendmahl teil, weil das Abendmahl sonst für sie zum Unheilsmahl wird. Und ich sage zu ihr, also liebe Schwester, wenn du unvergeben bist, dann wirst du krank werden, ob du am Abendmahl teilnimmst oder nicht. Ja, und dann hat sie mir tatsächlich dann gesagt, ja, sie ist auch krank. Ich gesagt, siehst du, denn ich musste das ihr dann erklären. Diese Menschen sind nicht krank und entschlafen gewesen, weil sie unwürdig am Abendmahl teilgenommen haben, sondern Paulus spricht von einem unwürdigen Verhalten beim Abendmahl. Also das Wort unwürdig beschreibt das Verhalten beim Abendmahl. Und in Korinth, Simon hat das am grünen Donnerstag gut formuliert, war Lieblosigkeit, Achtlosigkeit. Menschen sind gekommen, haben sich den Bauch vollgeschlagen, anderen das Essen weggegessen. Reiche Leute haben mit armen Leuten keinen Kontakt gehabt, haben sie missachtet, haben sie haben keine Rücksicht auf sie genommen. Und Paulus sagt, so ein Verhalten ist unwürdig unter Christen. Es ist unwürdig. Es geht um liebloses Verhalten. Und wegen dem lieblosen Verhalten, wegen der Sünde, sind sie krank und entschlafen. Nicht, weil sie am Abendmahl teilgenommen haben. Denn wenn wir Sünde in unserem Leben zulassen, wenn wir Unvergebenheit in unserem Leben zulassen, dann hat das eine Kraft. Jesus sagt, wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergeben werdet, werde ich euch auch nicht vergeben. Wird der Vater sie euch auch nicht vergeben. Insofern geht es primär um Sünde. Und die Macht der Sünde ist auch in unserem Leben, wenn wir ihr Raum geben, ob wir am Abendmahl teilnehmen oder nicht. Das müssen wir differenzieren bei diesem Text. Wenn wir in Frieden leben und in Liebe leben mit unseren Geschwistern, dann sind und das Abendmahl richtig beurteilen können, dass es eben kein normales Essen ist, sondern dass es ein Bekenntnis ist, dass es ein Gedächtnismahl ist, dann sind wir alle herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Und deswegen möchte ich euch heute auch nach diesem herausfordernden Text trotzdem einladen, am Abendmahl teilzunehmen. Jesus lädt uns zum Abendmahl ein. Es ist auch ein Gemeinschaftsmahl mit ihm und auch mit uns. Und ja, wir wollen jetzt das Abendmahl nehmen. Ich darf Simon und Martin nach vorne bitten. Die beiden werden auch noch gleich danken. Und dann werden wir es austeilen. Ja, genau, die Band darf auch nach vorne kommen. Dann werden wir es austeilen. Und ihr Lieben, seid einfach frei. Ihr müsst nicht warten, bis jeder das Brot hat. Ihr dürft einfach zu einem Zeitpunkt, wo ihr denkt, dass es jetzt angemessen ist, Brot und Saft zu euch nehmen und an Christus, an seine Tat gedenken und das verkündigen, was er getan hat. Nämlich seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung und seine Wiederkunft. Die verkündigen wir damit auch. Herzliche Einladung. Simon, magst du für das Brot denken?